willkommen beim Podcast Kritisches Denken.
Ich bin Andreas.
Und ich bin Philipp.
Und bei uns geht es um Wissenschaft.
Und wie sie Wissenschaft.
In der heutigen Episode sprechen wir über Behavioral Finance mit der Verhaltensökonomin Professor Christine Laudenbach. Sie ist Verhaltensökonomin und Professorin für Finanzwirtschaft an der Goethe-Universität Frankfurt und leitet die Household Finance Abteilung am Leibniz-Institut für Finanzmarktforschung. Unter anderem sprechen wir über Geldanlage und Altersvorsorge und nun viel Spaß beim Interview.
In der heutigen Podcast-Folge sprechen wir mit Frau Professor Laudenbach. Und zwar geht es um das Thema Verhaltensökonomie. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich Zeit nehmen, mit uns zu sprechen.
Ja, ich freue mich auch. Hallo.
Sehr schön. Vielleicht für unsere Hörer als erstes, was ist eigentlich Verhaltensökonomie? Worum geht's da? Und vielleicht können Sie auch so ein paar Punkte schon nennen. Was sind denn so die größten Fehler, die wir so im Alltag machen, im Umgang mit Finanzen oder so typische Fehler oder Sachen, die Sie besonders beschäftigen?
Ja, also ganz einfach gesagt ist Verhaltensökonomie einfach die Wissenschaft darüber, wie wir Menschen Entscheidungen treffen. Und das betrifft eben nicht nur Finanzen, das betrifft auch die Gesundheit, also ganz, ganz viele Aspekte im Leben. Wir entscheiden uns ja täglich mehrfach. Und es ist eben so eine Mischung dann immer zwischen der Psychologie und dieser spezifischen Disziplin, in der das Anwendungsfeld ist. Also in meinem Bereich ist jetzt eben Finanzen. Und ich beschäftige mich auch nicht mit Unternehmen, ich beschäftige mich auch nicht mit den Kapitalmärkten per se, sondern wirklich damit, wie Menschen Finanzentscheidungen treffen. Und das können Kreditentscheidungen sein, das können Baufinanzierungsentscheidungen sein, sparen versus konsumieren, Geldanlage, diese ganze Palette an Entscheidungen. Und natürlich sind Fehler dann überall vorhanden, aber wie das psychologisch dann zu erklären ist, hängt so ein bisschen vom Kontext ab. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal über Geldanlage sprechen, also über Aktienmarkt, dann ist dieser größte Fehler, den Menschen häufig machen, das Nichtstun. Und da gibt's auch ganz viele verschiedene Gründe. Ein Grund ist eben so ein bisschen, ja, die Komplexität, die oft wahrgenommen wird oder irgendwelche Wahrnehmungen, die vielleicht auch noch aus der Kindheit, aus der Jugend kommen, dann, dass man vielleicht denkt, das hat sehr viel mit Mathe zu tun und so weiter. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Dinge, die uns dazu bringen, im Endeffekt so diesen Strauß-Effekt, den man da so kennt, so den Kopf in den Sand zu stecken. Und das ist im Endeffekt auch ähnlich wie bei vielen anderen Entscheidungen, Gesundheit, ich möchte mehr Sport machen und so weiter und ich weiß nicht, wo ich anfangen soll.
Ist es auch beim Aktienmarkt jetzt speziell, weil Sie es angesprochen haben, Verlustaversion, dass Menschen einfach große Angst haben, was zu verlieren, während wir Gewinne weniger positiv einschätzen, als dass wir Verluste negativ beurteilen?
Der Aktienmarkt ist deshalb so speziell, weil er für Außenstehende oft sehr, sehr, sehr komplex wirkt und so viele Informationen dazu gibt, dass man häufig nicht weiß, wo man eigentlich anfangen soll. Und dann eben noch ganz viele so Konnotationen mit dem Aktienmarkt verbunden sind. Also da gab es eine Zeit lang, wo es diese Heuschrecken, das sind die Kapitalisten da am Aktienmarkt. Dann gab es diese Sachen, das ist nur was für Reiche oder es ist nur was für Männer. Und also da sind auch ganz viele Aspekte mit verbunden, die den Aktienmarkt vielleicht auch komplexer machen. Vor allem, weil wir da nicht so viele Erfahrungen gerade in Deutschland damit haben. Bei vielen anderen Finanzentscheidungen, Geld leihen oder Geld sparen, das bekommt man ja auch schon im Kleinen mit. Man hat sich vielleicht als Kind mal Geld von den Eltern geliehen oder von den Geschwistern und hat dann irgendwie festgestellt, okay, muss man irgendwie auch zurückzahlen und wenn es nicht klappt, dann gibt's Ärger und so weiter. Oder wenn ich was spare, dann kann ich nicht gleichzeitig mir was kaufen. Oder wenn ein kleines Kind irgendwie was auf dem Flohmarkt verkauft und dann feststellt, dass ich doch ganz schön viel verkaufen muss, um mir wirklich eine neue Sache kaufen zu können. Also, dass das ganz schön viel Arbeit ist und was es bedeutet, für Geld zu arbeiten und so weiter. Also, es sind viele kleine Finanzentscheidungen, wo wir früh mit in Berührung kommen. Und beim Aktienmarkt ist es eben so, dass wenn meine Eltern nicht investiert haben und der Zugang einfach viel schwieriger ist und dadurch baue ich oft so ein Mysterium darum herum auf und dann traue ich mich irgendwie da gar nicht ran und denke, das ist nichts für mich.
Und in Deutschland ist ja nicht nur, dass wir nicht oder allgemein der Durchschnitt der Bevölkerung wenig in den Aktienmarkt investiert, sondern generell in der Geldanlage, glaube ich, relativ suboptimal unterwegs sind. Wenn man sieht, dass jetzt andere Privatvermögen in anderen Ländern eben größer sind, sei es Spanien, Italien, Frankreich, weil wir auch weniger Immobilienbesitz haben, vielleicht einfach generell so eine Risikoaversion. Kann das ein Thema sein?
Also in Deutschland ist ein spezieller Fall aus mehreren Gründen. Das eine ist, wir sind Weltmeister im Sparen, also das klassische Sparkonto, dann auch noch die Baufinanzierung, die beste Altersvorsorge hat 4 Wände und ein Dach. Da gibt's ja so diese, also nicht Baufinanzierung, sondern Bausparverträge, meinte ich. Also da gibt's so verschiedene Mythen, die da so herumgeistern. Und dann kommen eben noch institutionelle Rahmenbedingungen dazu. Also was meine ich damit? Das eine ist, dass wenn wir zum Beispiel nach Schweden gucken, da gibt's ja eine kapitalgestützte Altersvorsorge und jeder Schwede investiert da einfach, ne? Also und auch jede Schwedin. Also das ist halt einfach in der DNA des Landes mit enthalten. Und bei uns gibt's halt eben auch nicht die betriebliche Altersvorsorge, die automatisch aktienbasiert ist, sodass ich eine andere Person vielleicht habe, die mir auch hilft, eine Auswahl zu treffen. Es ist Hilfe zur Selbsthilfe, es gibt Informationen, aber ich muss das alles selbst machen. Also es gibt keine Vorbildfunktion von irgendeinem staatlichen Fonds, sage ich jetzt mal, oder ein Beispiel, was ich denn eigentlich machen könnte. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist historisch bedingt. Also wir haben keine sehr ausgeprägte Aktienmarktkultur und es liegt an mehreren Faktoren, aber zwei prägnante sind zum einen diese ganze Geschichte mit der Telekom-Aktie damals, mit dieser Volksaktie, wo viele Deutsche eben genau in eine Aktie investiert haben. Und das ist, der Kapitalmarkt ging ja dann, der Wert der Aktie ging dann runter. Und dann waren viele enttäuscht und sind impulsiv schnell ausgestiegen und haben eben Geld verloren. Und das war natürlich auch von dem Narrativ nicht optimal, weil es gibt gar nicht so viel, was man über Aktienmarktteilnahme wissen muss. Aber so diese Grundregeln sind breit gestreut. Also nicht in eine Aktie, nicht alle Eier in einen Korb, sondern ein breit gestreutes, man nennt das auch diversifiziertes Portfolio. Und das ist mit einer Aktie halt einfach schlichtweg unmöglich, ne? Und die anderen Regeln sind halt eher so Sachen wie niedrige Kosten und so weiter. Aber das ist sekundär. Das Wichtigste ist wirklich eine breite Streuung. Und dadurch sind viele wieder aus dem Aktienmarkt ausgestiegen und haben aber auch ihrem Umfeld oder ihren Kindern erzählt, oh, das lass da lieber die Finger davon. Und dadurch haben wenig Menschen selbst Erfahrungen mitgemacht. Und das Zweite ist eben, dass es in der damaligen DDR eben überhaupt keinen Kapitalmarkt gab und dass der Kapitalmarkt auch, das ist in der Propaganda, der Kapitalmarkt auch als quasi der Inbegriff des Kapitalismus dargestellt wurde und dadurch natürlich noch so eine ganz negative Konnotation mit dem Aktienmarkt verbunden war. Und in dieser Kombination ist die Aktienmarktkultur bei uns halt nicht besonders ausgeprägt, sage ich jetzt mal. Und das führt halt dazu, dass viele Menschen so ein Unwohlsein haben, das sie gar nicht so konkret beschreiben können. Also das ist irgendwie so ein Gefühl von, ich weiß nicht, ob es Gefahr ist oder, aber so ein, weiß nicht so genau, wo ich anfangen soll und ich verstehe das irgendwie alles nicht so ganz und so weiter. Und das macht's halt sehr schwierig, sage ich jetzt mal.
Das bringt viele Menschen dann, wenn sie sich nicht selber ganz sicher sind, dann ja dazu, zur Bank zu gehen oder zum Berater oder sowas, zur Beraterin und sich da beraten zu lassen. Was kann man denn da alles falsch machen?
Naja, also ich glaube, da gibt es auch wieder zwei Ebenen. Die eine Frage ist, ob ich mit einer Beratung, also es kann sein, dass ich, wenn ich Dinge selbst mache oder ohne Beratung, dass ich besser dastehe als mit Beratung. Und die zweite Frage ist aber immer noch, ist mit Beratung ist immer noch besser als nichts zu tun. Und in den meisten Fällen würde ich sagen, weil wir haben eine, ich sage das aus einem ganz bestimmten Grund, wir haben eine wissenschaftliche Studie dazu gemacht, dass Frauen in Finanzberatungen im Kontext von Geldanlage teurere Produkte verkauft bekommen. Und dann war oft der Schluss, den Menschen daraus gezogen haben, okay, dann sollten Frauen nicht zur Finanzberatung gehen. Und das ist natürlich nicht so einfach zu sagen, weil wenn ich ansonsten gar nichts mache, habe ich wahrscheinlich immer noch am Schluss ein größeres Vermögen, als wenn ich zur Beratung gegangen bin. Ich habe halt nur in Anführungszeichen mehr gezahlt als die Männer, was natürlich nicht gut ist und auch nicht richtig. Aber das sind halt einfach zwei Ebenen. Was man grundsätzlich sagen kann, ist, wenn mir jemand Rendite verspricht ohne Risiko, dann sollte ich wegrennen. Das gilt für Influencer genauso wie für Berater und so weiter. Also Rendite und Risiko sind miteinander verbunden, weil ich bekomme ja gerade am Aktienmarkt deshalb eine höhere Rendite als auf dem Sparbuch, weil ich eben ein Risiko eingehe. Und Risiko bedeutet eben nicht den Totalverlust, sondern dass es einfach schwankt. Also dass die Kurse mal hochgehen, dass die Kurse mal runtergehen, dass ich aber langfristig ein positives Ergebnis erwarten kann. Die Schwierigkeit am Aktienmarkt ist dieses positive Ergebnis in seiner Größe exakt vorherzusagen. Und das ist das, was so schwierig ist. Das können auch viele Profis nicht. Also das ist einfach der Aktienmarkt funktioniert einfach ein bisschen anders als viele, viele andere Entscheidungen im Leben. Und diese totale Kontrolle, die bekomme ich nicht. Und das ist was, womit der Mensch nicht so gerne, nicht so gerne umgeht. Vielleicht um ein Beispiel außerhalb von Finanzen zu bringen ist, viele Menschen haben Flugangst. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich auf dem Weg zum Flughafen einen Autounfall habe, der für mich tödlich ist, ist wahrscheinlich größer, als dass das Flugzeug abstürzt. Aber dennoch denkt da niemand oder die meisten Menschen zumindest nicht drüber nach, in das Auto zu steigen. Aber sie haben große Angst vor dem Fliegen, weil wir das nicht so gewohnt sind, weil wir nicht so viel Erfahrung mit haben, weil wir es nicht so kontrollieren können. Und das sind Dinge, die uns irgendwie nicht so gut gefallen.
Die Belohnung von Risiko zeigt sich auch in der Berufsweise. Viele Deutsche sind gerne Beamte. Aber die Möglichkeit, jetzt wirklich viel Geld zu verdienen, das zeigen ja Studien auch, sind eigentlich vor allem bei Selbstständigkeit oder eben eigener wirtschaftlicher Tätigkeit viel größer, als wenn man unselbstständig arbeitet. Das ist ja vielleicht ähnlich wie bei der Geldanlage. Wenn man wenig Risiko fährt, hat man natürlich auch geringere Chancen, überhaupt was zu erreichen. Und viele glauben dann, sie müssten möglichst viele Informationen haben, um dann eine Entscheidung treffen zu können. Aber ist es nicht gerade so, jetzt sagen wir beim Aktienmarkt, wenn ich sehr viele Informationen habe, dass ich mir gar keinen wirklichen Informationsvorsprung erarbeiten kann? Also weil, wenn ich irgendwas lese, das lesen andere ja auch, die haben ja die gleiche Information wie ich.
Genau, also das, ich meine, man muss halt mal überlegen, jedes Mal, wenn ich eine Aktie verkaufe oder eine Aktie kaufe, sitzt ja auf der gegenüberliegenden Seite jemand, der denkt, das ist ein guter Zeitpunkt, um das Gegenteil zu tun. Also was ich damit sagen will, ist, das vergisst man ja häufig. Und die Idee der effizienten Märkte, wie man das so schön bei dem Aktienmarkt sagt, ist, dass eben Informationen sofort in den Kursen enthalten sind. Und dann kann ich mir als Privatperson jetzt mal überlegen, es gibt irgendwelche Hedgefondsmanager oder wen auch immer mit Hochleistungsrechnern, die alle Informationen irgendwie sammeln und versuchen zu verdichten. Und wenn ich jetzt irgendeine Zeitung aufschlage oder einen Börsenbrief oder mir einen Chart angucke, alles, was da drin ist, hat der Rest auch schon gesehen, ne? Und das ist genau das, was Sie sagten. Das heißt, diese ganze Informationsflut, die kann interessant sein. Also es gibt ja tolle Podcasts auch, die sich mit den einzelnen Unternehmen beschäftigen, die am Aktienmarkt handelbar sind. Und es sind auch tolle Podcasts, weil man viel über die Wirtschaft lernt, weil man viel darüber lernt, was gerade in der Industrie passiert und was neue Innovationen sind und so weiter. Aber für die Rendite per se bringt mir das eigentlich nichts. Also das sagt selbst Warren Buffett, dass für 99% oder sogar einen höheren Anteil der Privatpersonen das Sinnvollste ist, in einen breit angelegten ETF zu investieren und nichts zu machen im Endeffekt. Also im Ende, das ist eigentlich total langweilig. Geldanlage ist eigentlich super langweilig. Wenn ich Geld übrig habe, kaufe ich was. Und wenn ich Geld brauche, verkaufe ich was. Und natürlich kommt da noch ein wichtiger Aspekt dazu, dass ich einschätzen kann, wie viel Risiko ich persönlich eingehen möchte. Das heißt, wie viel Prozent zum Beispiel meiner Ersparnisse möchte ich denn am Kapitalmarkt investieren? Und das hängt halt von verschiedenen Sachen ab. Das hängt einmal davon ab, was ein sehr wichtiger Aspekt ist, wann ich das Geld benötige. Also wenn ich das Geld zu einem bestimmten Zeitpunkt sicher benötige, dann kann ich zum Beispiel einen längeren Zeitraum vorher anfangen, den Anteil zu reduzieren, sodass ich das, was ich brauche, sicher habe. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist halt, womit ich mich wohlfühle, weil ich ja trotzdem noch nachts schlafen können sollte, sage ich jetzt mal.
Sie haben ja auch ein Buch geschrieben, 2020, genial einfache Anlagestrategie. Ist das so in a nutshell, was Sie raten würden zu tun?
Ja, ich meine, in dem Buch erklären wir halt für die Leute, die wirklich wissen wollen, wie wir auf diese Aussagen kommen. Das ist ja immer ganz, manchmal möchte man es ja genau verstehen auch. Mhm. Aber im Endeffekt ist es relativ simpel. Also breit gestreut, niedrige Kosten. Und also in dem Buch geht es zum Beispiel auch noch ein bisschen dann um spätere, also um welche Fehler wir grundsätzlich bei solchen Sachen dann so machen, wenn wir eben nicht dem Plan folgen, aber auch ein bisschen darum über das Endsparen. Also wenn ich dann nicht der Rente näher, dann gibt es ja auch nochmal die Frage, ich habe dann vielleicht noch einige Jahre vor mir, was mache ich denn jetzt? Ne? Das wird dabei auch noch behandelt. Aber ich würde schon sagen, es ist ein Buch, wo es darum geht, wenn ich wirklich die wissenschaftlichen Studien dahinter kennen möchte und verstehen möchte, dann lohnt es sich, das zu lesen. Man braucht es aber nicht unbedingt, das widerspreche ich. Also nein, aber man braucht es nicht unbedingt, um die Basis des Investierens zu, weil die Basis des Investierens ist breit gestreut, niedrige Kosten und langfristig. Also das sind die drei Sätze. Und ja.
Was mich oft beschäftigt, ich frage mich schon, ob nicht für manche Menschen eben Immobilieninvestitionen die bessere Anlage sind, weil man jetzt Studien sieht, dass Menschen, die ein größeres Vermögen akkumulieren, haben oft Immobilien. Und die Menschen, die Immobilien haben, haben am Ende des Tages auch ein größeres Vermögen. Und ich glaube nicht, dass jetzt einfach das daran liegt, dass es besonders rentabel ist, sondern dass es halt zum Sparen zwingt. Also so ein psychologischer Effekt, wenn ich eine Immobilie habe, dann muss ich die Rate der Bank bedienen und ich muss das Geld sparen. Und wenn ich jetzt in Aktien einen Fondssparplan habe, einen ETF-Sparplan habe, dann kann immer eine Lebenssituation kommen, wo ich dann finde, oh, jetzt will ich aber doch, brauche ich ein neues Auto oder was auch immer, ich gönne mir jetzt was. Also abgesehen davon, dass Menschen beim Eigenheim auch oft Konsumentscheidungen treffen und irgendwelche Ausbauten machen oder sozusagen über ihren Verhältnissen wohnen. Aber kann es sein, dass es gibt ja unterschiedliche Typen auch von, wie gehe ich mit Geld um, wie plane ich, wie fühle ich mich wohl, dass es auch eben für viele Menschen eine Alternative ist, wobei wir in Deutschland eben auch eine geringe Quote haben an Eigenheimbesitzern.
Es sind zwei verschiedene Sachen. Das eine ist ja quasi die Frage Immobilie zum Wohnen und das andere ist zum Investieren, ne? Also eine zusätzliche Immobilie oder eine, die ich vermiete und so weiter. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Also was man natürlich schon sagen kann, ist, Immobilie ist halt, wenn ich wirklich Geld benötige, schwerer zu verkaufen, also weniger liquide als jetzt ein Depot, ne? Und es gibt auch Berechnungen, die halt zum Beispiel dann sagen, naja, wenn man das gleiche Geld, das man für die Abzahlung von dem Kredit benutzt, wenn man das die ganze Zeit wirklich sparen würde, so wie sie es sagen, dann ist es nicht klar, dass die Immobilie zwangsläufig die bessere Entscheidung ist. Aber wir funktionieren so halt einfach nicht. Und das ist genau das, was Sie auch gesagt haben. Es ist halt so eine Art, man nennt das so Commitment Device, also so ein, wie heißt das auf Deutsch, so ein Selbst, so ein, ja.
Selbstverpflichtung.
Ja, so eine Selbstverpflichtung. Es gab auch mal zum Beispiel eine Studie, die gezeigt hat, dass wenn ich jedes Mal bezahle, wenn ich nicht ins Fitnessstudio gehe, dass das besser funktioniert als eine Mitgliedsgebühr. Also das ist ja so ein bisschen die Idee dahinter, ne? Und da stimme ich Ihnen zu, beim Vermögensaufbau können Immobilien halt einfach deshalb helfen, weil ich halt eine sehr zielgerichtete, es ist im Endeffekt eine Sparentscheidung, ne? Die ich treffe. Aber dann hängt es natürlich von vielen Faktoren ab, nämlich kann ich mir das wirklich leisten? Wie anfällig ist das Ganze, wenn ich zum Beispiel wie sicher ist meine Arbeitsstelle und so weiter, ne? Und es gibt auch eine neuere Studie, die zum Beispiel zeigt, dass Menschen mehr Vermögen aufbauen, wenn die Abzahlung der Immobilie ein bisschen später stattfindet. Also wenn ich zum Beispiel eine Immobilie kaufe und dann aber ein bisschen Zeit habe, bis ich tilgen muss. Und dann haben nämlich auch jüngere Menschen die Möglichkeit, ein bisschen Vermögen parallel aufzubauen. Und am Ende kommen sie auch bei einem höheren Vermögen an. Aber das sind natürlich jetzt auch Details. Also grundsätzlich würde ich sagen, dass der Mensch halt einfach doch häufig seinen Plänen nicht folgt. Und das ist das, was wir sehen. Also dass wir dann doch, wenn wir einen Bonus bekommen, dass wir dann doch mehr für Sachen ausgeben, die wir eigentlich nicht kaufen wollten. Es ist ja auch ein Thema, das wir jetzt auch bei bestimmten Gruppen von jungen Leuten sehen, die sagen, dass es ihnen halt schwerfällt mit den sozialen Medien, mit der Werbung, mit dem Buy Now Pay Later, also dass man halt auf Rechnung kaufen kann. Da kommt eben diese ganze Impulsivität mit rein, die auch nicht so einfach zu kontrollieren ist. Und das liegt jetzt nicht daran, dass die Gen Z so viel anders ist oder so, sondern einfach, dass sie dem ausgesetzt waren und ältere Generationen diese ganze Problematik einfach nicht hatten. Also ich finde es immer leicht zu sagen, wenn man sowas nicht erlebt hat, ja, bei uns wäre das anders gewesen. Wir kennen, also wenn man ohne soziale Medien aufgewachsen ist, kennt man ja dieses ständige Ausmaß an schönen Dingen, die man sieht und sofort theoretisch haben kann. Das kennt man ja alles gar nicht, ne? Und das ist schon eine ganz neue Art von Informationsflut und auch von finanziellen Gewohnheiten, die man da aufbauen muss und lernen muss.
Und es ist ja schon die Kartenzahlung und die Barzahlung. Ich glaube, es ist ein anderer Schmerz beim Bezahlen, wenn ich die Scheine wirklich hier abzählen muss und auf den Tisch lege, als wenn ich einfach eine Karte dran halte und es macht Pieps.
Ja, auch der Überblick, insofern, ne, das im Überblick zu behalten. Genau. Ich meine, da gibt es natürlich auch tolle Apps inzwischen, die mir das auch zeigen, wo ich mir auch Limits einstellen kann. Aber ich muss das halt machen. Das ist genau der Punkt. Also die Möglichkeiten sind alle da. Aber wenn wir das jetzt mal grob unter Finanzbildung zusammenfassen, dann ist halt Finanzbildung bei uns in Deutschland eine Hilfe zur Selbsthilfe. Also Es gibt sehr viele Informationen, es gibt sehr viele Kurse, es gibt tolle Materialien, aber ich muss mich aktiv dafür entscheiden, dass ich das machen möchte. Es ist nicht so, dass mich jemand, ich sage jetzt mal anleitet, ich will jetzt nicht zwingend sagen, aber es ist kein Fach in der Schule, es ist auch nicht in vielen Ausbildungen nicht Teil der Ausbildung oder auch selbst an den Universitäten gibt es Kurse zu Finanzen, die man freiwillig besuchen kann, aber es ist nicht so, dass man das tun muss, ne?
Ja. Aber gäbe es strukturell also Möglichkeiten, wenn wir sagen, eben es fehlt auch oft an Finanzbildung oder Wissen, vielleicht ist das Interesse sogar da, aber den Schritt dann zu machen, was könnte man strukturell verändern oder was könnte die Situation verbessern?
Ja, da gibt es viele Möglichkeiten. Also eine Möglichkeit ist, wenn Sie jetzt zum Beispiel mal so über diese ganzen Pläne von Arbeitgebern und zusätzlichen Angeboten von Arbeitgebern nachdenken. Ne? Da gibt es ja auch Sachen zu mentaler Gesundheit. Es gibt Sportprogramme, die unterstützt werden oder vom Arbeitgeber finanziert werden. Und da gibt es keinen offensichtlichen Grund, das nicht auch für Finanzbildungsinitiativen zu machen, weil gerade Finanzen ja auch ein Thema sind, das sich sogar monetär für den Arbeitgeber im Zweifel lohnt, weil finanzielle Probleme führen auch oft zu gesundheitlichen Problemen, also zu gesundheitlichen, zu mentalen Belastungen und so weiter. Das heißt, da hatte der Arbeitgeber dann im Zweifel sogar Nachteile dadurch, wenn die Mitarbeitenden in finanzielle Stresssituationen geraten. Oder ganz extrem ist es eben auch mit Gehaltspfändungen und so weiter. Also wenn man in finanziell schwierige Situationen gerät und das Gehalt gepfändet wird, ist es auch ein administrativer Aufwand. Das heißt, selbst wenn man als Unternehmen das nicht aus Nächstenliebe machen möchte, gibt es auch sogar monetäre Gründe, sowas umzusetzen. Und der andere Aspekt ist natürlich, das in die Schulbildung einzubringen. Das muss ja nicht so sein, dass man alle Finanzthemen in der Schule abarbeitet. Das macht auch gar keinen Sinn, weil es auch Studien gibt, die halt zeigen, dass Finanzbildung in dem Moment Sinn macht, wo ich bestimmte Finanzentscheidungen treffen muss. Ich glaube nicht, dass wir Kindern jetzt Baufinanzierung beibringen müssen oder alte oder ne, also aber sowas wie zum Beispiel den Zinseszins, aber im Kontext von Geld, was das bedeutet. Oder ich wurde von Schülerinnen und Schülern zum Beispiel gefragt, warum die Bank einem überhaupt Zinsen gibt. Was hat die davon? Warum schenkt die mir die? Ne, sowas zum Beispiel. Oder eine Kollegin von mir, die Birgit Happel, die auch ein schönes Buch auf Kosten der Mütter geschrieben hat, wurde mal in einem Vortrag von einem Mädchen gefragt, ob man nicht einfach die Klarna-App löschen könnte und dann wären die Schulden weg. Und das sind so Sachen, also diese Alltagsfinanzsituationen, das sind Dinge, glaube ich, die man, wenn man sie nicht aus dem Elternhaus auch mitbekommt, wo man einfach den Zugang dazu nicht hat. Und das ist unheimlich wichtig, ne? Also was bedeutet Miete? Wie mache ich eine Steuererklärung? Das sind schon Dinge, die einen ja im Leben aufs Leben vorbereiten. Und ich glaube, das sind schon Aspekte, die auch in der Schule besprochen werden sollten. Egal ob in einem eigenen Schulfach oder als Teil von anderen Fächern oder als Seminare, was auch immer, ne? Aber da dürfen wir nicht abgehängt werden. Und der erste Punkt oder ein weiterer Punkt ist zum Beispiel auch, dass wir die Finanzfragen nicht in unseren PISA-Studien haben. Also wir wissen gar nicht, wie es um die Bildung, in Deutschland wird das nicht erhoben. Wir wissen gar nicht, wie es um die Finanzbildung der Kinder und Jugendlichen steht. Also es gibt natürlich wissenschaftliche Studien, einzelne, aber halt kein systematisch erhobenes, sowas wie PISA gibt es halt für Finanzbildung in Deutschland nicht.
Also so ein Aspekt wäre auch immer diese bezahle später, bezahle in Raten. Das ist ja vielen gar nicht klar, dass das auch ein Kredit ist, den ich eigentlich aufgenommen habe. Und bei den Produkten, zum Beispiel betriebliche Altersvorsorge, ist es da nicht auch so, dass je mehr Angebot ich habe, je mehr Optionen, desto schwieriger ist es eigentlich für diejenigen, die sich da entscheiden sollen. Also auch bei der Altersvorsorge, je mehr Möglichkeiten ich habe, desto eher schiebe ich es wahrscheinlich auf. Je einfacher man das gestaltet, das wäre vielleicht ja auch so ein struktureller Aspekt, wenn ich denke, in solchen Ländern wie Norwegen, Schweden, da gibt es einen Staatsfonds, da gibt es vielleicht dann ein, zwei Varianten. Oder wir haben das ja in der Schweiz auch mit den Pensionskassen. Der Arbeitgeber hat eine Pensionskasse, da bin ich automatisch in der Pensionskasse. Ich muss mich nicht entscheiden und dann passiert es einfach. Das sind ja auch so strukturelle Voraussetzungen, die helfen.
Ja, Schweden ist da ein sehr schönes Beispiel, weil die haben angefangen mit dem Fonds, also die haben angefangen damit, dass die Bürgerinnen und Bürger sich selbst aussuchen durften, in was sie investieren, ohne dass sie eine Vorgabe gemacht haben. Und das haben sie dann geändert, weil die Portfolien einfach nicht optimal aussahen, sage ich jetzt mal. Und jetzt gibt es eben so eine Art Default. Also wenn ich quasi mich nicht dagegen entscheide, bin ich in einem sehr breit gestreuten Fonds investiert und ich kann rausgehen und kann mir was selbst zusammenstellen, wenn ich das möchte. Und dadurch wurde die durchschnittliche Anlage, also Allokation der Leute halt deutlich verbessert, ne? Und das sind eben auch Fragen, die jetzt in Deutschland, wenn es um ein mögliches Altersvorsorgedepot oder die Frühstartrente und so weiter, wenn es darum geht, sind das auch ganz wichtige Fragen. Also wie einfach mache ich das den Leuten und was sind die Rahmenbedingungen? Wo setze ich die Grenze bei Gebühren? Das ist auch nochmal ein Punkt, ne? Weil für viele Menschen, die sich jetzt einen Fonds aussuchen, klingt das jetzt gar nicht nach so einem riesen Unterschied, ob ich jetzt 0,5%, 0,2% oder 1,5% bezahle. Und das macht halt über 30 Jahre extrem viel aus. Das kann man mal ausrechnen. Also, und das sind halt alles so strukturelle Dinge, wie Sie sagen, wo man eine Hilfestellung bieten kann und das auch sollte.
Wo es eigentlich wichtig wäre, dass wir es den Menschen möglichst einfach machen und sozusagen die Entscheidung, was zu tun, wäre der Default und ich kann davon abweichen, aber dann muss ich mir ja eben schon wieder Gedanken machen. Und ich glaube auch, wenn man so Menschen mehr an die Hand nimmt, das könnte eben auch helfen. Und das wäre jetzt eben das, wie Sie sagen, bei so einer Frühstartrente ist ganz entscheidend, wie gestaltet man das aus? Hätten Sie da Ideen, was wären denn die optimalen Möglichkeiten, um die Menschen wirklich, ja, dass sie dann auch dabei bleiben und auch Spaß dran haben und dass es funktioniert?
Ja, ich meine, ich glaube, die Idee von der Frühstartrente ist ja wirklich, die Aktienmarktkultur zu verändern. Natürlich ist es toll, wenn jedes Kind 10 Euro im Monat bekommt, aber das Entscheidende ist gar nicht mal unbedingt der Wert des Geldes per se, sondern wirklich die Investition über die lange Zeit, um den Zinseszins mitzunehmen. Und dazu muss ich natürlich in Aktien investieren. Und da gibt es auch ein Beispiel wiederum von Israel, die auch so eine Art von Frühförderung hatten. Und da war es eben auch wieder so, dass die soziale Herkunft einen entscheidenden Beitrag dazu geleistet hat, wie das Geld investiert wird. Also ich sage es jetzt mal platt, ganz so platt ist es nicht, aber Akademikerkinder investieren in Aktien und Nicht-Akademikerkinder nicht. Ne? So ein bisschen von der Grundidee. Und das ist natürlich was man nicht haben möchte, weil die Idee ist ja gerade, das Ganze zugänglich zu machen für die gesamte Bevölkerung. Das bedeutet, das Ganze müsste ganz klar aktienbasiert sein. Ne? Und die zweite Frage ist halt dann, wie sieht so ein Portfolio natürlich aus, so breit gestreut? Das hatten wir schon, also idealerweise halt weltweit und so dass man eben die ganzen Vorteile der breiten Streuung eben mitnehmen kann. Und dann ist natürlich der entscheidende Punkt, die sind die Kosten. Und da sind ja schon verschiedene Zahlen herumgegeistert, aber ich sehe ehrlich gesagt nicht, warum man nicht bei 0,5% ein Cap machen sollte. Und was ich auch ganz, ganz wichtig finde, ich glaube, wir brauchen begleitende Bildungsprogramme. Weil wenn ich das Ganze in ein Portfolio lege und dann lasse ich es da liegen und es gibt keine Informationen an die Kinder, ich sehe nicht, was da passiert, dann weiß ich zwar, dass da irgendwo was herumschwirrt, aber ich baue ja keine Erfahrung auf. Und die Idee ist ja wirklich, dass ich verstehe, Märkte schwanken, aber ich kann das auch auf eine gewisse Art und Weise aussitzen. Impulsivität hilft mir nicht unbedingt, breite Streuung ist gut. Und dieses Gefühl, sich damit wohlzufühlen, das kann ja nur dadurch entstehen, dass ich es beobachte. Wenn ich es nicht sehe, dann ist der Effekt ja quasi gegen null, außer dass ich halt irgendwann Geld bekomme. Und ich glaube, das sind halt sehr relevante Aspekte hier.
Ich kann das auch so aus meinem eigenen direkten Umfeld berichten. Ich habe auch da mal reingeschaut. Ich bin jetzt nicht so der große Anleger, weiß aber, dass ich es tun sollte.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht können wir das ja heute ändern.
Ja, also ich bin da nicht abgeneigt, aber ich weiß auch von anderen Leuten, die sind da abgeneigt. Und ein Grund ist ganz oft so eine Unsicherheit und ein Überangebot auch. Mhm. Und diversifizieren ist, glaube ich, dann ja auch relativ leicht. Und wenn man dann mal bei ETFs guckt, da kann man sich ja aussuchen, wie Sie gesagt haben, weltweit oder was auch immer. Aber dann niedrige Kosten. Und wenn man da dann hinschaut und das dann noch verknüpft mit eigenen moralischen Einstellungen, beispielsweise ich will irgendwann grün oder ethische Sachen oder nicht Waffen, was auch immer die eigenen Einstellungen sind. Und wenn ich mich dann auf die Suche mache, klar gibt es auch ETF-Finder oder so Webseiten, wo ich das machen kann, aber selbst die spucken mir dann Listen mit 500 verschiedenen ETFs mit Kostenspannen von fast null bis irgendwie, wenn man das dann so von der eigenen Bank angeboten bekommt, dann plötzlich 2-3% oder sowas, was ja nicht viel klingt, aber eben, wenn man sich's ausrechnet, enorm viel Geld am Ende ist. Und dann gibt's, glaube ich, einfach bei vielen Leuten so verschiedene Interessensvermischungen und oder basierend auf was treffe ich denn dann die richtige Entscheidung?
Also ich mache da immer so ein Beispiel. Das Schwierigste ist ja immer so der Anfang, ne, so die erste Runde. Wir können ja gleich Ihnen ein Depot eröffnen. Habe ich übrigens auch schon auf Abendveranstaltungen gemacht, zusammen mit Leuten, die dann wirklich an dem Abend ihre erste Aktie, ihr ersten ETF gekauft haben. Aber das ist mir sehr gerade präsent im Kopf, weil ich mit einer guten Freundin genau diesen Prozess durchlaufen habe. Die hat irgendwie Geld zurückbekommen von der Steuer und hat gesagt, so, jetzt geht's los, jetzt fange ich mal an. Und dann ging sie erstmal los, dann war erst die Frage, welcher Broker oder wo überhaupt. Na, also sagen wir mal, das hätten wir gelöst, das Thema. Und dann hat sie mich gefragt, in was sie denn investieren soll. Und ich meine, ich darf ja keine Anlageberatung machen, aber ich habe halt gesagt, naja, es gibt halt einfach zum Beispiel ETFs, die sehr breit streuen. Da gibt es den MSCI World, der wurde auch in der Presse schon fleißig hoch und runter diskutiert wegen dem O in Amerika. Aber da kann man über alles diskutieren, aber dann haben wir uns auch, es gibt den MSCI World, es gibt den FTSE All Country, also es gibt verschiedene von diesen Indizes. Also ein Index ist ja immer ein Korb von Aktien, der die Welt abbildet. Ne? Das ist das Schöne, dass es diese Form von Produkten gibt, die jetzt auch einem Kleinanlegenden ermöglichen, mit 100 Euro zum Beispiel in die ganze Welt zu investieren. Das ist die Idee von einem ETF, ne? Was ja eine schöne Sache ist. So, dann haben wir uns auf einen Index geeinigt. Und dann habe ich sie erstmal alleine gelassen und dann schickt sie mir ein Foto, wo, genau wie sie sagten, natürlich mit dem gleichen Namen 10 verschiedene ETFs aufgetaucht sind. Und dann sagt sie so, ja, und jetzt, ne? Das Gute ist, dass es man kann dann ab dem Zeitpunkt gar nicht mehr so viel falsch machen, ne? Wenn man jetzt mal sagt, man bleibt in dem ETF-Universum und man hat sich auf einen bestimmten Index geeinigt, ne? Es gibt dann noch zum Beispiel, manchmal steht da ACC dahinter, das heißt Accumulation oder DISTR, das ist Distribution. Da ist die Frage, werden die Dividenden wieder angelegt oder werden sie ausgeschüttet? Das ist zum Beispiel so eine Frage. Aber das sind aus wissenschaftlicher Sicht ist das Wiederanlegen einfach besser, weil das sie zwingt, den Teil auch noch zu investieren. Ne? Und man gar nicht drüber nachdenken muss, konsumiere ich das jetzt oder lege ich es wieder an, was mache ich damit? Das reduziert auch den Mental Load. Also wie ich mir darüber Gedanken machen muss. Aber wenn sie jetzt den dritten statt dem ersten gewählt hätte, wäre das kein großes Drama gewesen. Und da komme ich dann immer mit so Beispielen, also das ist jetzt so ein typisches Klischee-Frauenbeispiel, aber wie viele Kosmetikprodukte wir schon gekauft haben, weil wir gedacht haben, die machen uns schöner und haben dann festgestellt, die Haare sehen hinterher ganz genauso aus wie mit dem anderen Shampoo oder was auch immer, ne? Und dann kostet so ein Shampoo manchmal ja auch 70, 80 Euro und die sind dann weg, oder es riecht nach Rosen und ich hasse Rosenduft oder was auch immer. Ne? Also ich habe irgendein Parfum gekauft, das eigentlich doch nicht so gut riecht wie in dem Laden dann. Und dann stelle ich das ins Regal. Und dann sagen wir mal, ich habe irgendwas konsumiert, vielleicht irgendwas Technisches, Elektronikartikel, was auch immer. Das liegt bei mir jetzt daheim rum, hat 100 Euro gekostet und ich benutze es nie. Da hat, glaube ich, fast jede Person irgendwas im Kopf. Und die Wahrscheinlichkeit beim Aktienmarkt, dass ich 100 Euro investiere und hinterher null habe, bei einem breit gestreuten ETF, da haben wir dann ganz andere Probleme, wenn das passiert. Also ich glaube nicht, dass dann das Aktienportfolio unser größtes Problem ist tatsächlich. Ne? Und einfach sich mal bewusst zu machen, dass wir über diese Entscheidung so viel anders nachdenken, obwohl sie weniger riskant ist als über manche Alltagskonsumentscheidungen, hilft vielleicht einfach mal anzufangen und sich irgendwas aus dieser Liste auszusuchen und zu sagen, ich mache das jetzt einfach mal. Und dann gucke ich mal, wie ich mich damit fühle. Und dann, sie hat mir zum Beispiel auch heute geschrieben, ich habe schon was verloren. Das ist jetzt gestern. Dann habe ich gesagt, ja, weil du am Anfang Gebühren zahlst. Das ist völlig normal. Sie sagt, okay, dann mache ich einfach nichts. Dann warte ich jetzt mal ein bisschen. Und natürlich, diese Anfangsfragen, die man hat, die sind natürlich alle da. Und was aber auch inzwischen ganz cool ist, man kann eigentlich auch inzwischen über solche Fragen, zum Beispiel auch, was heißt das ACC oder was auch immer, sehr gut mit Chatbots reden. Also, oder interagieren, nicht reden, aber natürlich ist ein Chatbot vielleicht, ich meine, die haben auch in vielen Sachen, natürlich halluzinieren die manchmal noch und die, na und so weiter. Da kann man über viele Sachen diskutieren, ob sie perfekt sind. Aber gerade für so kleinere Informationsfragen, was ist der Unterschied zwischen dem und dem? Und wenn man dann sagt, man versteht es nicht genau, was ist thesaurierend, dann wird einem das schon sehr, sehr gut erklärt. Also das kann ein Chatbot fast besser als manche Experten, würde ich sagen, weil der Chatbot natürlich sich auf das Sprachniveau sehr gut anpassen kann. Ne? Und das ist auch was, man muss schon auch natürlich sagen, es gibt ja diesen Satz, es gibt nichts umsonst im Leben. Und man kann auch nicht erwarten, dass auch bei Geldentscheidungen das so einfach ist, dass ich mich um gar nichts mehr kümmern muss. Ich werde auch nicht von selbst, also wenn ich abnehmen will, dann muss ich auch irgendwas machen. Oder wenn ich Sport machen will, muss ich auch irgendwas machen. Wenn ich aufräumen will, Es gibt zwar einen Staubsaugerroboter, aber wenn der nicht durchkommt, dann kann er auch nicht staubsaugen. Also man muss halt einfach, so ein bisschen muss man sich mit dem Thema beschäftigen. Und ich glaube auch, dass man von jedem Menschen so ein bisschen erwarten kann, gegeben, welche Rolle Geld und Finanzen für die Freiheit im Leben spielen, für die Entscheidungsmöglichkeiten, die ich habe, dass es schon Sinn macht, sich auch damit ein bisschen zumindest auseinanderzusetzen. Ich muss kein Profi werden, ne? Aber ich muss halt zumindest so ein Grundgefühl dafür entwickeln, wie viel Geld ich habe, wie viel Geld reinkommt, wie viel Geld rausgeht. Ja, das sind, glaube ich, Sachen, an denen man halt einfach nur schwer vorbeikommt, wenn man da etwas sorgenfrei erleben möchte.
Genau, oder sonst ist die Alternative ja, wenn man nichts tut, dann bezahlt man quasi die Gebühren davon als Opportunitätskosten, die man dann nachher nicht hat als Gewinn.
Man kann sich das ausrechnen, wie viel weniger man sich in 20 Jahren kaufen kann durch die Inflation. Ja. Also das vergisst man halt oft, dass Nichtstun einfach auch teuer ist.
Ja, das mit den ethischen Kriterien und so, das ist ja das eine und auch die Kosten. Und dann ist aber auch immer noch, finde ich, ganz interessant, dass bei so ETF-Übersichten ja auch angegeben ist, wie war die Performance in der letzten Woche, Monat, Jahr, 5 Jahre oder seitdem es das Ding gibt. Und das ist ein spannendes Kriterium, wenn man das herannimmt, weil da scheiden sich ja dann auch die Geister, oder? Ich glaube, die Wissenschaft wird auch eher sagen, dass so zufällige oder indexorientierte Anlagen wahrscheinlich sogar besser sind als Experten, die da rumspielen und das aktiv managen, so ein Fonds oder so ein ETF. Und da gibt's ja auch diese lustige, in Anführungsstrichen, kognitive Verzerrung von dem Truthahn-Effekt, der denkt, der Mensch hat mich immer gefüttert, das ist gut, so wird's auch weitergehen, bis der Truthahn in der Küche landet. Also, inwieweit sind so die retrospektiven Kursentwicklungen überhaupt ein sinnvoller Indikator für so Anlageentscheidungen?
Gar nicht. Punkt. Also, die Antwort ist ziemlich simpel. Ich meine, was man sagen kann, natürlich gibt mir die Vergangenheit ein Grundgefühl dafür, was ich in Zukunft erwarten kann, in einer abstrakten Form. Also was ich damit sagen möchte ist, wenn ich am Aktienmarkt investiere, kann ich eine positive Rendite bei einem breit gestreuten Fonds, sagt man so 6% war so der Durchschnitt. Das heißt aber natürlich pro Jahr. Das heißt aber natürlich nicht, dass es jedes Jahr 6% gab, ne? Und man kann in der Historie auch so ein bisschen schauen, wie häufig es wirklich, wenn ich zu einem bestimmten Zeitpunkt investiert habe, vorgekommen ist, dass ich nach einem Jahr, nach 2 Jahren, nach 3 Jahren einen Verlust hatte zum Beispiel. Einfach um ein Gefühl für historische Verlustwahrscheinlichkeiten zu bekommen. Da gibt es zum Beispiel so Rendite-Dreiecke und so weiter, die man sich im Internet angucken kann. Und das hilft ein bisschen, um ein Gefühl für diese Schwankungen zu bekommen, ne? Und dafür ist das gut. Aber ansonsten ist es völlig irrelevant. Oder ich sag's mal anders. Wenn ich in Einzelaktien investiere, können mir Zahlen helfen, zum Beispiel vielleicht das Insolvenzrisiko von der Firma zu schätzen, also den Totalverlust, ne? Aber Kurse vorherzusagen, das schaffen die Profis auch nicht. Und auch dieses aktives versus passives Management, also ob jemand ein Fondsmanager da drin sitzt, der das aktiv macht, wissenschaftlich ist es nicht diskutiert, was da sinnvoller ist. Also da gibt's keine Diskussion, ich kenne keine einzige Studie, die zeigt, über einen längeren Zeitraum, natürlich nicht über ein Jahr. Ich meine, das Problem bei der Sache ist ja das Folgende. Das kann man sich relativ simpel überlegen. Es gibt, was weiß ich, wie viele Fonds und ETFs bilden den Markt ab. Also die investieren einfach in alles, was da ist. Und wenn die ETFs in alles investieren, was da ist, sind sie der Durchschnitt. Und per Definition muss ja immer was besser sein als der Durchschnitt, was schlechter sein als der Durchschnitt, damit man zu dem Durchschnitt kommt. Das heißt, die aktiven Fonds sind ja der Rest, der ETF ist der Durchschnitt. Das heißt, es gibt immer Fonds, die drüber liegen und Fonds, die drunter liegen. Das Problem ist aber ja, was ich ja möchte, einen Fonds, der immer drüber liegt und nicht ein Jahr drüber und ein Jahr drunter. Und das ist das, was es über die Zeit nicht gibt. Und selbst wenn es 1, 2 schaffen, wie soll ich denn inzwischen gibt es mehr Fonds als Einzelaktien, wie soll ich denn aus dem Universum in der Lage sein, genau die auszusuchen? Das wäre wie, wenn Sie sich in Stanford oder in Berkeley oder in Harvard in eine Vorlesung setzen und Sie sagen, hier sitzt der nächste Warren Buffett. Sie können einer Person Ihr ganzes Geld geben. Und er ist sicher dabei. Jetzt suchen Sie mal den einen Studierenden, der das ist. Ich meine, es gibt so Ausnahmen natürlich, ne? Aber ich muss die ja auch finden können. Und das ist der Grund, warum es am meisten Sinn macht, als privat, für fast alle Privatpersonen breit gestreut anzulegen. Was anderes, darüber haben wir jetzt noch nicht gesprochen, ist natürlich, wenn einem das Spaß macht. Also ich mache mit meinen Kindern auch manchmal so Wetten. Ne? Sie sind noch relativ klein, aber manchmal sage ich dann, okay, es darf sich jetzt jeder eine Aktie aussuchen. Und dann investieren wir, also jeder kauft dann eine Aktie. Das ist jetzt nicht irgendwie so, dass wir da Unmengen Geld reinstecken, sondern jeder darf so eine Aktie. Aber jeder darf für 20 Euro oder für 30 Euro, das geht ja inzwischen, sich eine Firma aussuchen. Und dann gucken wir einfach so und treffen uns immer wieder und gucken uns das dann mal an. Also mein Sohn wollte dann zum Beispiel, ich hoffe, das ist jetzt keine Werbung, aber der wollte dann unbedingt eine Aktie von der Allianz kaufen, weil er gedacht hat, er hätte dann einen Teil von Bayern München wegen der Allianz Arena. Das war sehr süß, weil wir dann auch über diese Zusammenhänge sprechen konnten. Und dann gucken wir uns halt diese Sachen zusammen an. Dann sehen die aber auch, oh, ich bin mal Erster, ich bin aber auch mal Letzter. Und irgendwie schwankt das so ein bisschen. Mein einer Sohn, der hat dann neulich gesagt, oh, vielleicht kaufe ich doch mal so einen ETF, weil der ist irgendwie immer so in der Mitte. Ne? Also, weil ich habe natürlich als Professorin, professoralen ETF nebenbei laufen lassen, weil ich ja den Kindern auch was beibringen will. Aber ich kaufe auch manchmal Aktien, weil es halt einfach Spaß macht und weil ich es interessant finde. Ich weiß aber, dass der ETF die sinnvollere Variante ist. Aber ich mache auch viele andere Sachen im Leben, wo ich weiß, dass es für immer sinnvoller wäre, vielleicht den Salat zu essen als den Burger oder was auch immer. Aber das heißt ja nicht, dass ich es nie machen darf, ne? Aber ich glaube, wichtig ist einfach, dass man versteht, was das Ganze bedeutet und weshalb ich diese Dinge jetzt tue. Und zu glauben, dass man besser sein kann als ein ETF, hat halt was mit Glück zu tun. Klar kann ich besser sein, aber das war halt dann Glück und nicht Können.
Also großes Plädoyer für passives Investieren für den Anleger. Und wenn man Spaß dran hat, dann kann man auch ein bisschen zocken natürlich, aber ist dann eher so Spielgeld. Also sollte man dann mit dem Teil vielleicht machen an Vermögen, an finanziellen Ressourcen, die man nicht unbedingt benötigt.
Grundsätzlich darf ja jede Person machen, was er oder sie will. Aber so, wenn die Zielfunktion ist, das Vermögen bis zur Altersvorsorge breit und gut aufzustellen, dann ist der ETF die sinnvolle Variante, wissenschaftlich betrachtet, sage ich jetzt mal.
Was mir noch aufgefallen ist, wieder bei dem Beispiel, was Sie gebracht haben mit der Freundin, wenn die sagt, und jetzt habe ich gesehen, jetzt ist es aber irgendwie jetzt in der Gebühren abgezogen oder jetzt sind die Kurse gesunken. Das ist auch wieder so ein Vorteil bei Immobilien. Da habe ich gar keinen aktuellen Marktwert in der Regel. Ich sehe einfach gar nicht, wie viel ist das Haus jetzt wert. Es ist vielleicht anders als in Amerika, wo die Märkte ein bisschen transparenter sind und dann das Haus immer noch mal nachbeliehen wird. Aber man sieht dann einfach nicht das Wachstum von dem Vermögen. Und es hilft vielleicht ja auch eher dann auch dabei zu bleiben.
Ja. Ich habe gestern ein Interview dazu gegeben, wo es eben auch genau um diese Frage ging. Und es gibt eine wissenschaftliche Studie, die zeigt zum Beispiel, dass Leute vernünftiger investieren, wenn sie nicht so häufig in ihr Portfolio gucken. Und das Schöne ist ja, wenn man das weiß, kann man vielleicht auch dagegen steuern. Ne? Also wenn man weiß, dass man reingucken kann und selbst wenn es nicht so gut läuft, dass man dann nichts tut und das akzeptiert, dann kann man das ja machen. Wenn ich aber zum Beispiel, das ist ja so, wie manche Leute keine Schokolade kaufen und wenn sie nicht zu Hause sind, essen sie halt auch keine. Und dann gibt es Leute, die können die zu Hause haben und sie auch trotzdem nicht essen. Ne? Und da muss man halt auch ein bisschen gucken, was man selbst für ein Typ ist. Bei mir zum Beispiel ist es so, mich stresst es auch nicht, wenn jetzt jemand sagt, die Kurse schwanken gerade oder es geht jetzt runter oder so. Aber das liegt halt an mehreren Dingen. Natürlich bin ich zum einen verbeamtet, das ist ein Luxus, ne? Also die Menschen haben ja auch unterschiedliche Hintergrundrisiken, was ihr Gehalt angeht und so weiter. Das möchte ich nur dazu sagen, dass es das natürlich nochmal einfacher macht. Aber ich habe zum Beispiel halt auch, man sagt ja auch, man soll so 2-3 Gehälter risikofrei weglegen, dass wenn was passiert, dass man reagieren kann und nicht unbedingt zu einem Zeitpunkt, wo es vielleicht gerade runtergeht, Aktien verkaufen muss. Das ist halt auch so ein Sicherheitsnetz, das man dann hat. Und ansonsten kann man sich ja auch vergangene Krisen mal angucken. Also zum Beispiel bei Corona war es ja so, dass das relativ schnell wieder hochging. Bei der Finanzmarktkrise hat es länger gedauert, aber dann war es auch ein bestimmter Zeitraum, bis es eben wieder auf dem Ausgangswert war. Ich glaube, das waren 8 Jahre oder so, wenn man zum schlechtesten Zeitpunkt investiert hat. Und das sind ja alles Dinge, die man sich ja mal anschauen kann. Ne? Also wie lange hat es in der Vergangenheit maximal gedauert, wenn es wirklich schlimm war? Ne? Und habe ich diese Zeit? Also bin ich noch weit genug von meiner Rente weg, wenn ich jetzt, keine Ahnung, 20 bin und ein Depot habe für meine Altersvorsorge, dann ist es ja quasi noch ewig Zeit. Und einfach so ein Gefühl für diese Dinge zu bekommen, kann da helfen. Und dann halt im Zweifel, wenn die Leute alle verrückt über eine Krise reden, entweder mir die Sachen nicht anhören oder zumindest vielleicht erstmal meine Login-Daten beim Depot auf die Seite legen.
Würde das nicht auch eher, also von der Logik dafür sprechen, dass man dann Aktien kauft. Also ich habe jetzt zum Beispiel in der Corona-Krise habe ich Aktien gekauft, weil ich dachte, super Gelegenheit, waren leider die falschen, das ist ein anderes Thema. Aber prinzipiell sind ja Krisen eigentlich, das sollte ja die Option sein. Also wenn ich sozusagen psychologisch, wenn alle sagen, um Gottes Willen, dann gehen die Kurse runter. Und oft diese ganzen Finanzzeitschriften, so, die gehen ja dann alle in die gleichen Richtung. Damals, wie Sie gesagt haben, bei der Telekom, wenn dann irgendwie einem der Taxifahrer sagt, man muss Aktien kaufen, dann weiß man, jetzt geht's irgendwann runter, weil wenn alle so positiv sind, das ist ja eher ein Kontraindikator eigentlich.
Das ist eine sehr gute Frage. Und zwar, das ist so ein bisschen wie, Sie fragen die Leute, wer wird Weltmeister? Mit welcher Wahrscheinlichkeit wird Deutschland Fußball-Weltmeister? Und dann sagen die Leute, keine Ahnung, 20% oder was auch immer. Und dann wird Deutschland Weltmeister. Und dann sagen sie, was haben Sie denn damals gedacht, mit welcher Wahrscheinlichkeit Deutschland Weltmeister wird? Und dann sagen die 60, ne? So. Und was ich damit sagen will, ist, sie wissen halt nicht, wann es unten ist. Also sie sagen ja zum Beispiel, ja, ist es nicht gut, in der Krise zu kaufen. Aber sie wissen, also auch da, sie können den Markt ganz schwer perfekt timen, weil sie nicht genau wissen, wann ist es ganz unten, wann geht's wieder hoch. Und die Frage ist ja auch, haben sie gerade überhaupt Geld übrig? Also wenn ich mich perfekt aufgestellt habe, dann habe ich ja den Teil, den ich risikofrei haben will, der ist risikofrei, und der andere ist investiert. Das heißt, ich müsste ja was verkaufen, um zu kaufen. Und da habe ich dann auch wieder das Problem, was verkaufe ich denn jetzt und was kaufe ich und was ist es denn jetzt eigentlich? Also es ist halt einfach sehr, sehr schwer, diesen Zeitpunkt abzuschätzen. Natürlich kann man, wenn man jetzt gerade irgendwie Geld übrig hat, investieren, aber das gilt eigentlich immer. Das gilt nicht nur in der Krise, das gilt auch sonst, weil man weiß es einfach nicht.
Ja, es macht natürlich keinen Sinn, ewig zu warten und immer Geld zu horten und sagen, ich warte jetzt, bis die Kurse fallen. Dann hat man nicht investiert und nimmt halt auch nicht an den positiven Entwicklungen teil, weil die positiven Entwicklungen sind ja oft nur ein paar Tage im Jahr, die dann den großen Unterschied ausmachen, und da ist man dann nicht dabei.
Wir vor allem wollen Sie ja langfristig. Sie sind ja, wenn Sie langfristig orientiert sind, dann spielen so kurzfristige Sachen eigentlich keine große Rolle. Und es gibt ja auch diese Idee von dem Cost-Average-Effekt zum Beispiel. Das ist die Frage, stellen Sie sich vor, ich habe jetzt 1200 Euro und investiere ich die heute? Oder investiere ich zum Beispiel jetzt davon für die nächsten 12 Monate jeden Monat 100? Und die dann sagen manche, ja, man macht den Cost Average, bedeutet im Durchschnitt habe ich dann den besseren Kurs, wenn ich jeden Monat investiere. So, das kann man simulieren. Dann kann es aber auch sein, wenn ich die letzten 100 Euro investiere ich ja dann erst im Dezember. Das heißt, ich habe ja 11 Monate Rendite schon verpasst. Und das kann so sein, muss aber nicht. Also das, auch dieser Effekt ist nicht klar bewiesen. Und das sind eben alles so Nuancen, wo man kann Glück haben, man kann Pech haben. Und das ist bei der Krise, das ist bei Corona. Ich meine, da war es ja so, ich habe auch gekauft damals, als es unten war, hatte halt Glück, ne? Aber der Punkt war ja auch, man wusste ja gar nicht, was passiert. Stellen Sie sich vor, es hätte keinen Impfstoff gegeben. Stellen Sie sich vor, was auch immer, ne? Es kann immer was passieren und keiner kennt die Zukunft. Und deswegen, da gibt's ja auch Experimente von Affen versus Finanzprofis, und die Affen werfen so gefühlte Abpfeile, also kann man sich symbolisch vorstellen, auf Kurse und wer gewinnt und so, ne? Und oder so Schätzungen von Experten, wie die Kurse sich entwickeln, und da liegt schon viel auch daneben, ne? Das, was man sicher sagen kann, ist, dass man eine positive Rendite erwarten kann. Deswegen heißt es auch nicht automatisch, dass wenn es jetzt eine Weile hochging, dass es automatisch wieder runtergehen muss, ne? Also es schwankt halt einfach, und dadurch, dass es ganz, ganz schwer ist, das zu vorherzusagen, weil man eben auch viele Dinge, die passieren. Die Entwicklung von KI, natürlich gab es da irgendwelche Vorstufen, aber wie rasant sowas jetzt passiert und so, wie viele Leute, also wie kann man das alles vorhersagen? Oder ich möchte mal jetzt jemanden sehen, der vorhersagen kann, was Trump als nächstes macht. Also das kann ja selbst, also das ist ja genau das Problem. Also es passieren so viele Dinge, die Kurse und die Welt, die Aktienmärkte beeinflussen, dass das Beste einfach ist, sich hinzusetzen, zu sagen, jetzt habe ich Geld, jetzt lege ich los und dann warte ich einfach die Zeit, die ich habe.
Das ist ja sozusagen eben auch, was wir am Anfang schon hatten. Also das Risiko ist ja auch immer, wenn ich das Geld unter das Kopfkissen lege, dann ist es nachher sowieso nichts mehr wert. Ich denke immer, Geld schimmelt, also ne, durch die Inflation ist es weniger wert. Ich muss irgendwas damit machen. Und dann habe ich eigentlich immer ein Risiko. Und wenn jetzt die Aktienmärkte, wenn sie das Beispiel bringen, Corona, und sagen wir, es wäre jetzt ganz schlimm, ne, wir hätten jetzt mal einen wirklich gefährlichen Virus, 20% der Population versterben an einer neuartigen Erkrankung oder ähnliches. Wir haben eine Weltwirtschaftsrezession. Dann spielt es eigentlich auch kaum eine Rolle. Wenn ich das Geld auf dem Konto gehabt hätte, wäre es wahrscheinlich auch nichts mehr wert gewesen. Und wahrscheinlich hätte ich irgendwie Nahrungsmittel horten müssen oder ähnliches, um da irgendwie noch gut bei wegzukommen oder keine Ahnung. Aber im Endeffekt hat man ja immer eine Investitionsentscheidung, wenn man das breit streut. Ich sag mal, wenn man in den weltweiten Aktienmärkten das Geld verteilt und eben, was ja auch so ein Fehler oft ist, dass man so einen Home-Bias hat, eben nicht nur in Deutschland oder in Europa investieren, sondern einfach das breit verteilt, dann partizipiert man ja an den Entwicklungen weltweit. Und wenn es weltweit nicht gut läuft, dann haben wir eben ganz andere Probleme als das Aktienportfolio.
Ja, und ich glaube, was man halt auch einfach nicht vergessen darf, wir reden ja jetzt hier darüber, was ist im Durchschnitt gut. Dass das individuell unterschiedlich ist, ist ja genauso wie wenn Sie haben zum Beispiel eine Operation oder zwei Varianten und die eine hat eine höhere Wahrscheinlichkeit für Erfolg als die andere. Das heißt aber nicht, dass es bei Ihnen persönlich so sein wird, ne? Und das ist immer so ein bisschen das Schwierige. Ich kann auch an Finanzmärkten, aber auch bei anderen Entscheidungen, ich kann im Vorhinein eine perfekt vernünftige, sinnvolle Entscheidung getroffen haben, die im Nachhinein aber eben nicht so ausgegangen ist, wie ich es mir gewünscht habe. Und das ist halt dieses Problem mit diesen ganzen vielen Beispielen, die wir dann auch oft auch sehen, dass wir davon auf allgemeine Regeln schließen. Und alles, was wir halt sagen können, ist, dass das im Durchschnitt für die meisten Menschen die sinnvollste Variante ist. Das heißt aber natürlich nicht, dass der heutige Montag für Sie individuell der bessere Zeitpunkt zum Investieren ist als nächste Woche Mittwoch. Das wissen wir einfach nicht, ne? Und dann kann jetzt der Herr Barth sagen, ich fange nächste Woche an und Sie sagen halt, nö, ich mache das jetzt heute, weil Sie das gesagt haben. Und dann sagt er dann in 3 Wochen, siehst du, der Mittwoch war besser, ich habe es ja gesagt. Vergisst aber, dass das halt einfach Glück war, ne? So. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, die wir da haben, dass wir uns halt ex ante oder im Vorhinein betrachtet einfach nur dem durchschnittlich Sinnvollen bedienen können und dann halt gucken müssen, was passiert.
Und da sind wir Menschen ja grundsätzlich nicht gut, sondern oft werden die Entscheidungen, wie Sie anfangs gesagt haben, vom Bauchgefühl, was in manchen Situationen ein guter Wegweiser ist, in manchen eher nicht, je nach Informationslage auch. Und in die Zukunft kann man nicht schauen. Ich hätte aber auch noch eine Frage zu so Einstiegshürden. Sie haben ja auch vorhin angesprochen, Anlageverhalten hat auch oft damit zu tun, wie man sozialisiert ist, was so in der Vergangenheit passiert ist. Und in meinem direkten Umfeld gibt's auch ja Leute, die sagen, ich möchte grundsätzlich aus moralischen Gründen im Aktienmarkt nicht mitmachen, aus welchen Gründen auch immer. Könnte mir aber vorstellen, zum Beispiel sowas grüne ETFs oder ethisch vertretbare ETFs. Da gibt's ja auch Label dafür und Parameter und was nicht alles. Ist das nur Greenwashing oder gibt's da tatsächlich Optionen für solche Menschen, das auch ein bisschen mehr mit ihrem Gewissen vereinbaren zu können?
Ja, also das ist auch eine komplexe Frage und zwar deshalb, weil die Definition von Nachhaltigkeit ist bei Menschen sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben da witzigerweise eine Studie zu gemacht und zwar, wir haben ein Experiment mit tatsächlichen Investorinnen und Investoren gemacht und haben gesagt, stellen Sie sich vor, Sie dürften aus Ihrem Portfolio was Bestimmtes ausschließen und hier haben wir verschiedene Kriterien und das waren dann zum Beispiel, es war dann das E, das S und das G von ESG, also Umwelt, soziale Kriterien und Governance-Kriterien. Und die haben wir alle aufgelistet, ne? Und dann war es zum Beispiel so das Tierwohl oder Verletzung von Menschenrechten oder Atomenergie und so weiter. Also es gab ganz viele verschiedene Sachen. Und dann konnten die Leute angeben, was sie auf jeden Fall ausschließen möchten und mussten sich am Schluss auch auf eine Sache, die ihnen besonders wichtig ist, festlegen. Und was man da sieht, ist, dass es sehr, sehr heterogen ist. Also, dass die Menschen ganz unterschiedliche Kriterien haben. Also, zum Beispiel diese Umweltfaktoren waren gar nicht so wichtig. Also, was wichtiger war, waren eben so keine Kinderarbeit oder eben auch das Tierwohl. Also, das war wichtiger als manche Umweltkriterien zum Beispiel. Und dann haben wir den Leuten eine Website gezeigt, wo man zum Beispiel einen Fonds, den man im Portfolio hat, eingeben konnte und dann schauen konnte, wie viel Prozent der Firmen, die in diesem Fonds enthalten sind, verletzen dieses Kriterium. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Möglichkeit. Und was ich dazu nur sagen kann, ist, ich bin mir sicher, dass KI da extrem helfen wird in Zukunft. Also im Sinne von, wie kann man das bewerten? Der Punkt ist natürlich, dass das im Moment teilweise auch noch sehr schwer zu messen ist, weil die Frage ist ja, wenn Sie zum Beispiel jetzt über Umweltkriterien nachdenken, was wollen Sie denn messen? Möchten Sie messen, dass jetzt zum Beispiel eine Firma derzeit niedrigen CO2-Ausstoß hat oder möchten Sie messen, dass eine Firma viel dafür tut, den in Zukunft zu reduzieren? Also so, dass sie große Transformationsinvestitionen tätigt. Und das macht das Ganze natürlich sehr, sehr komplex. Und ich glaube, dass es in Zukunft viel einfacher sein wird, bestimmte Dinge auszuschließen, die man nicht haben möchte. Aber auch da ist es so, dass wir häufig in der Geldanlage komischerweise kritischer sind als bei unseren Konsumgütern. Und das ist dann auch wieder eine interessante Frage, wenn man zum Beispiel von bestimmten Firmen die Produkte kauft, aber nicht in sie investieren möchte. Das finde ich sehr faszinierend. Also irgendwie so von der Beobachtung her einfach, ne? Warum das so ist. Aber also ich glaube, um nochmal auf die Frage einzugehen, es gibt verschiedene Nachhaltigkeitskriterien, die inzwischen messbar sind, aber man muss halt einfach schauen, ob das sich mit dem eigenen Begriff deckt. Und die wenigsten Labels, die es bisher gibt, können sehr gut diesen Transformationsteil messen, weil das einfach noch sehr, sehr schwer zu messen ist. Aber das wird sich auch ändern in Zukunft.
Mich würde nur interessieren, wenn man sieht, dass zum Beispiel Frauen weniger investieren, gerade auch im riskanteren Anlageform. Was könnte man tun oder was gibt's da für Möglichkeiten, das zu verändern oder was weiß man aus der Forschung, was kann da helfen? Weil wenn sie investieren, tun das Frauen ja oft sehr gut, weil sie dann in der Depot zum Beispiel nicht mehr reingucken und genau was sie gesagt haben, vielleicht nicht so oft reinschauen, ist oft die bessere Strategie.
Ja, sie leiden da weniger an Selbstüberschätzung. also da gibt's auch wieder viele Antworten drauf. Ein großer Aspekt ist eben die Sozialisierung natürlich auch. Also es gibt halt Studien, die zeigen, dass zum Beispiel auch Eltern mit ihren Söhnen mehr über Geld reden als mit ihren Töchtern. Dass Finanzwerbung Frauen eher mit Sparschwein und Prosecco-Glas und Männer eher mit Computer und Kreditkarte und großen Scheinen darstellt. Und das natürlich auch dazu beiträgt, dass man ein anderes Selbstbewusstsein im Kontext von Finanzentscheidungen hat. Und ich glaube, da wird inzwischen schon auch viel dafür gemacht. Aber auch zum Beispiel so Sachen wie der Gender Pay Gap und die Tatsache, dass viele Frauen einfach auch weniger Geld zur Verfügung haben, führt natürlich auch dazu, dass diese Entscheidung weniger relevant scheint. Ne? Weil man irgendwie so das Gefühl hat, oft auch, es muss sich schon irgendwie lohnen, den ganzen Aufwand zu betreiben. Das heißt, ich muss auch genug zum Investieren haben. Ne? So wie diese Freundin von mir, die ja eben jetzt nur durch die Rückzahlung diesen Drive bekommen hat und vorher, wo sie ja auch hätte monatlich einen kleinen Betrag sparen können, hatte sie so weiß nicht, ob sich das lohnt, so dieser Aufwand jetzt, ne? Da hilft, glaube ich, auch so diese Tatsache, dass man die Kultur verändert, also dass man so einen Automatismus hat, mit dem man teilnimmt. Na, das ist schon, oder eine Motivation oder eine Incentivierung, die Teilnahme zu erhöhen. Und eben auch diese Finanzbildung, die eben auch zeigt, es ist nicht irgendwie angeboren, dass Frauen schlecht in Finanzen sind. Ne? So, und das Ganze mehr zu einem Alltagsthema zu machen, das ist, glaube ich, das, was da hilft. Und da gibt's ja auch im Moment schon viel Bewegung. Ich meine, die letzten Zahlen, die ich gesehen habe für unter 35-Jährige, war eine Aktienmarktteilnahme von 40%, aber halt 50% Männer, 30% Frauen. 20 Prozentpunkte Unterschied, das ist schon echt groß, ne? Also da sprechen Sie mir aus der Seele. Da gibt es noch viel zu tun und da müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir unseren Beitrag dazu leisten.
Ja, ich hoffe, wir können auch durch die Episode in unserem Podcast vielleicht dazu beitragen, dass das Interesse an dem Thema oder vielleicht auch die Bedenken damit zu machen, ein bisschen abgebaut werden, wenn man das Ganze sich mal wirklich genau überlegt, was dahinter steckt. Ja, ich denke, dass wenn man so als schöne Botschaft am Ende das auch hinstellen, dass sowohl Frauen und ich weiß aus den Statistiken von unseren Podcast-Seiten oder sowas hören ungefähr gleich viele Männer wie Frauen unseren Podcast. Das heißt, sowohl Hörerinnen als auch Hörer sind angesprochen, sich das mal genau zu überlegen und ich werde das auch machen. Also ich habe schon ein Depot, aber ich muss jetzt gucken, was ich damit mache.
FTSE All World, All Country, FTSE All Country Index, einfach mal 100 Euro rein.
Gut, schon geschätzt.
Und dann schreiben Sie mir einfach eine E-Mail. Ich verhafte sie jetzt und sage, nein, wirklich, ich meine, das ist völlig ernst. Ich sammle diese E-Mails, ich war neulich auf einer Veranstaltung, das war so schön, weil da war so eine ganz junge Frau. Die war vielleicht so, keine Ahnung, 23 oder so. Und die hat gesagt, dass sie seit 3 Jahren Podcasts hört über das Thema. Und dann habe ich gesagt, naja, dann fang halt einfach mal mit 20 Euro an. Und dann hat sie mir am nächsten Tag über LinkedIn geschrieben, dass sie und ihre Freundin jetzt jeweils 100 Euro investieren. Da habe ich mich sehr gefreut, dass das irgendwie so ein Start hatte.
Man kann auch mal hinweisen, wir sind kein Finanzanlage-Podcast und machen auch keine Beratung. Aber Sie haben ja auch einen Fonds aufgelegt nach wissenschaftlichen Kriterien. Der Geldanlage Arero kann man sich auch angucken, ist auch eine Möglichkeit.
Es ist immer schwierig, ne, über das eigene Produkt zu reden. Und ich muss, also der Fonds ist super gut, ne, aber es ist halt auch regelbasiert. Und der war damals, wir haben den 2008 aufgelegt, da hatte der 45 Basispunkte und da war der top in der Gebührensituation. Aber es gibt inzwischen auch breit gestreute, günstigere Fonds. Also da kann man, ich meine, der hat halt auch Rohstoffe drin und so weiter, da kann man drüber diskutieren. Also ich glaube, die Leute, die schaffen das, ne? Die sollen einfach ein FTSE All Country, ein MSCI World irgendwas nehmen und gut ist. Also das brauchen wir gar nicht unbedingt, weil ich sag mal anders, ich glaube, das Wichtige ist ja einfach, dass man versucht, sich mit dem Thema so ein bisschen auseinanderzusetzen und anzufangen. Ne? Und der Herr Barth fängt da jetzt an.
Genau.
Ich höre dann in die nächste Episode, ob Sie so einen Nebensatz irgendwann mal erzählen, dass Sie jetzt Investor sind.
Deal. Alles klar. Ja, dann bedanken wir uns ganz herzlich, Frau Laudenbach, sehr für gerne. Ihre Zeit und für das interessante Gespräch.
Vielen Alles Dank. Klar.
Super. Herzlichen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Wenn euch die Episode gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter und gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung auf dem Podcast-Portal eurer Wahl.
Folgt uns auf Twitter, liked uns auf Facebook.
Wir freuen uns über Kommentare und Feedback von euch.
Und Möglichkeiten, den Podcast zu unterstützen, findet ihr auf der Website.